Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum Summer Edition. Das Universum, der Podcast, in dem Florian und Ruth über das Universum plaudern. Diesmal in der Sommerzeit etwas kürzer als sonst, etwas weniger ausgiebig, aber trotzdem sind wir da für euch. Und nicht nur ich bin da, sondern auch...
Ja, jetzt muss ich meinen Namen sagen. Florian. Ja, man muss dazu sagen, es ist, weil wir jetzt hier Sommerzeit ist und wir Urlaub machen und so weiter und nicht immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort sind, zeichnen wir ein paar Folgen vorab auf, weswegen ihr auch im Hintergrund vielleicht ein paar Geräusche hören könnt, die nicht in den Podcast hören, weil ich habe jetzt hier meine Balkontür und meine Arbeitszimmertür aufgemacht und offen gelassen, weil wir sitzen seit 12 Uhr, also wir nicht, ich sitze seit 12 Uhr in meinem kleinen Kabuff. Draußen hat es irgendwie 35 Grad und hier drinnen hat es noch viel mehr gehabt und jetzt die letzte Folge, die wir aufzeichnen, die schaffe ich nicht mehr in dieser Sauna, drum habe ich jetzt die Tür einfach offen gelassen.
Oh, sehr gut. Jetzt kommt vielleicht das Eichhörnchen wieder auf Besuch, ja, schon bei der Geburtstagsfolge.
Möglich, ab und zu kommt es auch hier rauf zum Balkon, ja.
Ja, aber wir werden es heute angesichts der Sommerhitze vielleicht auch ein bisschen kürzer halten und angesichts der 50.000 Folgen, die wir heute schon aufgenommen haben, mal schauen, ob da überhaupt noch Wörter aus meinem Mund kommen.
Ja.
Scheint noch zu gehen, aber mal schauen, wie weit das noch führt.
Ja. Ist ein bisschen auch ein Risiko, ja, weil wir zeichnen jetzt hier Ende Juni auf und die Folge wird gesendet am 13. August. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwie Aliens entdeckt und ein Asteroid ist auf Kollisionskurs und alles zwischendurch und wir quatschen hier über irgendein Zeug, dass wir das überhaupt mit nichts tun
haben. Es ist wahrscheinlich urviel passiert und wir haben irgendwie, ja, genau, also über Beetlejuice haben wir eh schon geredet. Und über die dunkle Materie und überhaupt und all die anderen Sachen, die passiert sind. Es ist noch irgendwas passiert, ja. Irgendwas. Es geht schon los. ich rede schon Blödsinn. Es ist noch was passiert.
Ja, was ist denn passiert?
Ziemlich cool. Also es hat leider wieder nichts mit Urlaub zu tun. Ich bin nicht so gut in dem Urlaubsthemen finden. Aber es hat natürlich was mit dem Universum zu tun und zwar mit den spannendsten Dingen im Universum. Und das sind die großräumigen Strukturen des Universums.
Ja, was tun die?
Die drehen sich.
Es dreht sich ja alles im Universum.
Ja, natürlich, es dreht sich alles. Ne? Die Planeten drehen sich um sich selbst, um ihre Sterne. Sterne drehen sich um sich selbst und um die Zentren ihrer Galaxien, in denen sie sich befinden. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Die Galaxien rauschen durch die Galaxienhaufen. Aber bis jetzt war das noch nicht ganz so klar, wie es mit den wirklich, wirklich großen Strukturen im Universum so beschaffen ist, mit der Bewegung. Also es geht um die Filamente, um die wirklich riesigen Strukturen, also nicht mal mehr einzelne Galaxienhaufen, sondern längliche Ansammlungen von großen Galaxienstrukturen. Ja, also man kann sich das... Ja?
Ansammlungen, länglich, also das sind, wir reden von Strukturen, die so im größenordnungsmäßig im Milliarden-Lichtjahre-Bereich sind.
Ja, oder 100 Millionen, ja genau, können sogar Milliarden von Lichtjahren sein, ja genau. Also ihr kennt sicher alle dieses Bild vom Universum als Cosmic Web, also dieses Netz, ja, das ist also ein spinnennetzartige Gewebe. Viele Leute sagen immer, es schaut aus wie ein Gehirn oder wie die Neuronen im Gehirn. Stimmt, schaut ein bisschen so aus.
Ja, aber das ist, wird oft zu viel, gerade wenn man das auf den sozialen Medien
sieht. Es wird da ein bisschen was hineininterpretiert, was vielleicht gar nicht da ist.
Es hat ein Schleimpilz schon auch so aus, ja. Also.
Ja. Schleimpilz ist ursuper. Übrigens, wir haben einen Schleimpilz in unserer Wurmkiste. Ich kannte die vorher nicht. Das ist das geilste Teil überhaupt.
Vor allem, das sind doch keine Pilze. Ja,
ja, das sind lauter Einzeller, die sich organisieren. Und dann schaut das Ganze aus wie die Wurzeln von einem Baum. Oder so, sei extrem faszinierend.
Die können durch Labyrinthe, sie können quasi den kürzesten Weg in einem Labyrinth finden. Die können dann irgendwie hier.
Was?
Ja, das ist eine ganz andere Geschichte, die würde uns echt zu weit wegführen. Da reden wir mal ein andermal drüber. Da habe ich nämlich tatsächlich auch was, einen Anlass, um drüber zu reden. Aber die können im gewissen Sinn denken, ohne dass sie irgendwie noch den Ansatz einer neuronalen Struktur haben. Also Schleimpilze sind tatsächlich extrem faszinierende Lebewesen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel für dieses. Komplexität, die sich selbst erschafft, so mehr als die Summe der einzelnen Teile. Ne?
Ich glaube, mich zu erinnern, vielleicht sollte ich doch drüber reden, ja? Weil also, ganz kurz, also so ein Schleim.
Jetzt ist schon zu spät.
Nein, aber so ein Schleimpilz will ja im Prinzip, der will halt Nahrung und mag manche Sachen mager, manche Sachen mag er nicht. Also er mag zum Beispiel, wenn es irgendwie hell und heiß ist, mag er es nicht. Wenn irgendwo Salz rumliegt, mag er es nicht. Wenn irgendwo Nahrung ist, dann mag er das. Ja? Also du kannst jetzt so schön ein Labyrinth aufbauen, ja, und legst irgendwo ans eine Ende tust du den Schleimpilz, ans andere Ende irgendwo tust du was zu essen hin, was er gern mag. Und dann wird der Schleimpilz mal anfangen, dieses Labyrinth auszufüllen. Ja? Der wird so Tentakel entwickeln, sowas ähnliches, und wird halt mal das ganze Labyrinth ausfüllen, bis irgendwo ein Tentakel auf das Futter trifft. Und in dem Moment weiß er, aha, da ist das Futter. Und dann alle anderen Tentakel, die er nicht braucht, zieht er wieder ein, bis dann wirklich nur noch die kürzeste Verbindung zwischen Anfang und Ende vom Labyrinth übrig bleibt. Das heißt, das wird automatisch quasi, kann er das so optimieren, dass das bleibt. Und man hat auch andere Sachen gemacht. Man hat zum Beispiel so die Geografie von dem Großraum Tokio nachgebaut. Ja, also dort, wo irgendwie Berge sind oder Meere, da hat man Sachen hingetan, die dem Schleimpilz nicht gefallen. Dort, wo die großen Städte, Ansammlungen sind, hat man was hingetan, hat man Nahrung hingetan und dann geguckt, was der Schleimpilz da so anstellt damit. Und das Netzwerk, das der Schleimpilz dazwischen diesen Punkten aufgebaut hat, war ziemlich ähnlich dem Bahnnetzwerk von Tokio. Ja, also die sind sehr gut im so Optimieren. Ja. Und ich erwähne es deswegen jetzt, weil, und das ist im letzten Jahr passiert, hat die Schlagzeile von spektrum.de heißt: Schleimpilz verrät Form kosmischer Filamente. Ja, also da hat man tatsächlich, also man kann das natürlich, diese Bilder, die du gesagt hast, dieses Netzwerk, ja, das ausschaut wie ein Netzwerk, aber die Linien in diesem Netzwerk sind Galaxienhaufen, ja, also das ist wirklich eine große Struktur. Sowas kann man kann zum Teil kann man die Galaxienhaufen in unserer Umgebung beobachten und dann Entfernungen bestimmen und mit viel, viel mühsamer Arbeit so Karten bilden von einem winzigen Teil dieses Netzwerks. Ansonsten kann man sowas nur im Computer simulieren. Aber man braucht sehr viel Computerpower, um das zu simulieren. Und jetzt gab es da letztes Jahr eine Forscherin und Forscher von der Uni Kalifornien, wollten eben auch probieren, vorherzusagen, wie so dieses kosmische Netzwerk aussieht, wie sich die Galaxienhaufen zu Filamenten anordnen, und haben dafür einen Algorithmus benutzt, der auf dem Wachstum eines Schleimpilzes basiert. Ja? Also, weil die halt der Schleimpilz sich so ausbreitet auf seiner Nahrung, dass sich ein Netzwerk gebildet, habe ich gedacht, okay, vielleicht funktioniert das irgendwie. Ja. Und tatsächlich hat der Schleimpilz eine Anordnung von Filamenten geliefert, die tatsächlich den Computersimulationen des kosmischen Netzwerks sehr ähnlich war, entsprochen hat. Und sie sagen halt, ja, dass anscheinend die Objekte im All folgen ähnlichen Ausbreitungsregeln wie ein Schleimpilz auf der Suche nach Nahrung oder umgekehrt, ja. Also du kannst anscheinend...
Und die Rolle der Nahrung würde dann irgendwie die Gravitation übernehmen, dass Masse der Masse folgt, oder?
Ich habe das Paper, es ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du das vorschreibst, ich habe das nicht vorbereitet, ja. Aber ich verlinke das.
Du hast meine Geschichte gekapert.
Nein, da ging es ja nur um, deine Geschichte geht ja um was ganz anderes. Ja, du hast mit dem Schleimpilz angefangen, aber ja, also Schleimpilze sind sowohl aus biologischer Sicht interessant als auch aus astronomischer Sicht. Aber ihr werdet in Zukunft noch mehr über Schleimpilze hören, kann ich euch versprechen.
Sehr, sehr interessant, ja. Diese Crossover-Geschichten sind sowieso immer, immer wahnsinnig interessant. Also diese Filamente, also weil du gesagt hast, die Streifen sind Galaxienhaufen, es ist sogar so, dass ein Galaxienhaufen wäre ein kleines Knötchen, ein kleines Klümpchen in einem langgezogenen Filament. Also die Filamente sind quasi Ansammlungen, Aneinanderreihungen von verschieden großen Strukturen, Galaxienhaufen, kleineren Galaxiengruppen und so weiter und so fort. Ne? Also es geht da um wirklich die riesigen, riesigen, riesigen Strukturen. Und man hat die simuliert schon, macht man schon die letzten, ja, 20 Jahre oder so, so recht erfolgreich. Die erste große, berühmte Simulation der großräumigen Struktur des Weltraums war die sogenannte Millennium-Simulation.
Aus München oder Garching haben das gemacht, oder?
Ja, genau. Also das war eine internationale Kollaboration, ist aber in Garching auf den Supercomputern dort, glaube ich, gelaufen. Und Max-Planck-Institut war da irgendwie sehr, sehr involviert. Genau, und das war, ich glaube 2005 ist sie dann herausgekommen und das war halt so das erste Mal ein zusammenhängendes Modell von den wirklich großen Strukturen im Universum. Und was eigentlich passiert, ist, dass sich die anfänglichen kleinen Dichtefluktuationen, die schon ganz früh im Universum da sind, dass sich die quasi durch die Gravitation selbst verstärken. Und auch in dieser Millennium-Simulation ist ja also ursprünglich, die dunkle Materie, also nur die Gravitation beteiligt, ne? Die Prozesse, die dann innerhalb der Galaxien ablaufen, also die quasi die echte Materie, die physikalischen Prozesse, die da sonst noch so alle ablaufen, die wurden dann im Nachhinein hinzugefügt in die Strukturen hinein und auf kleineren Skalen simuliert, weil es einfach zu viel wäre, diese Prozesse alle zusammen zu simulieren. Also es geht da hauptsächlich um die Gravitation, die einfach wirkt, Masse, die sich gegenseitig anzieht und die Strukturen bilden sich und die Filamente kondensieren sich quasi, bilden sich aus, verdichten sich und werden zu so dünnen Schnüren, die diese Knoten miteinander verbinden. Ne?
Und müssen wir kurz nochmal, bevor das zu verwirrend ist, um das nochmal aufzudröseln, aus zwei unterschiedlichen Richtungen. Ja? Also man kann einerseits mal vom Kleinen zum Großen gehen und sagen, wir haben Sterne bilden Galaxien, Galaxien sammeln sich in Galaxienhaufen sammeln sich in Galaxien-Superhaufen. Ja, Galaxien, Superhaufen sammeln sich in noch größere Galaxien, Superhaufen. Und wenn man dann noch eine Ebene rausgeht, dann kriegt man halt so diese langen, fadenartigen Strukturen, Filamente. Und die umgeben halt dann eben so große Leerräume, die Voids heißen die, also wo halt nichts ist oder nur halt sehr wenig ist. Ja. Und das, wenn man sich das anschaut auf einer entsprechenden Skala, Maßstab, dann schaut es eben aus wie so ein Netzwerk. Bei den Simulationen macht man es andersrum. Da fängt man quasi jetzt nicht an und schmeißt dann einen Haufen Sterne oder Galaxien rein und schaut, wie die sich bewegen unter ihrer gegenseitigen Anziehungskraft und was die für Strukturen bilden, sondern, bitte unterbrich mich, wenn ich das falsch sage, ich bin ja auch kein Experte für diese Art von Simulationen, gehen weit über das Newton'sche Gravitation hinaus, mit der ich mich beschäftigt habe. Die fangen an, hauptsächlich so dunkle Materie und Gas und schauen, wie das sich, wenn du jetzt quasi davon ausgehst, dass es im frühen Universum halt nur das Zeug gab. Ja, im frühen Universum war es nicht exakt gleich verteilt, sondern es gab mal so Regionen, wo ein bisschen mehr war, wo ein bisschen weniger war. Und dann schaut man, was passiert, wenn man da jetzt das im Laufe der Zeit quasi vorwärts laufen lässt. Also wie verdichtet sich das, wie entwickelt sich das? Und wenn man das sich anschaut, kriegt man dann eben das Ergebnis, dass eben diese dunkle Materie sich dann eben so zu diesen filamentartigen Strukturen anordnet. Und dann geht man davon aus, dass dort, wo es halt in diesen Filamentskeletten quasi aus Gas, aus dunkler Materie, da wo es so Knotenpunkte gibt, da wo es Verdichtungen gibt, dass sich dort dann eben auch die sichtbare Materie ansammelt und dass das die Punkte sind, wo dann eben die Galaxienhaufen und die Galaxien sitzen. Und das Ziel dieser Simulationen ist, Anfangsbedingungen zu finden, wo am Ende was rauskommt, was ungefähr so ausschaut wie das, was wir beobachten. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und die Simulationen an sich sind ja auch gar nicht so kompliziert, also man nimmt einfach eine Box her, eine sehr große Box. Ich glaube, im Fall von der Millennium-Simulation waren es 500 Megaparsec an Speichern. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich eine Zahl aus meinem Gehirn rausgezogen. Auf jeden Fall nimmt man sich eine sehr große Box, ein großer Ausschnitt des Universums her und man nimmt sich einfach auch quasi Teilchen her, die man dann, deren Gravitationskräfte aufeinander man dann berechnet und in Zeitschritten iteriert und so weiter. Nur sind diese Teilchen unter Anführungszeichen Masseansammlungen von Millionen oder Milliarden von Sonnenmassen. Ne? Also da hat man dann zum Beispiel eine Zwerggalaxie. Eine einzelne Zwerggalaxie wäre ein Masseteilchen in dieser Simulation. Darum ist dementsprechend halt die Auflösung nicht so hoch und man kann den Prozessen, die innerhalb der Galaxien stattfinden, nicht so gut folgen. Klar, ja? Aber dafür kriegt man die großen Skalen ganz gut hin, ja.
Gut, also jetzt haben wir das kosmische Netz und was, ja. Das tut jetzt was, das dreht sich.
Naja, und also eigentlich ist es ja so, dass man in diesen Simulationen sieht, wie sich quasi die Galaxien natürlich innerhalb der Filamente, innerhalb dieser langgezogenen Strukturen quasi verdichten, also aufeinander zu bewegen und aber auch quasi entlang der Filamente nach innen in Richtung dieser größeren Klumpen, ja, bewegen. Das heißt, es geht, es ist eine Art, radiale Bewegung von außen nach innen auf die großen Klumpen zu, ja, es verdichtet sich alles. Das heißt, in diesen Simulationen ist es eigentlich so, dass sich die Galaxien, wenn dann, entlang der Filamente bewegen.
Okay. Ja?
Und jetzt ist es aber so, und das ist jetzt, an sich ist es jetzt auch nichts ganz Neues, es ist nur wieder eine neue Studie mit mehr Daten, bla 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 und so weiter rausgekommen, die sagt, anscheinend rotieren diese Filamente, quasi sie drehen sich um sich selber, ja, also sie drehen sich nicht irgendwie wie die Speichen eines Wagenrades irgendwie so rundherum, sondern sie rotieren der längs nach. Ja? Mhm. Macht das Sinn?
Ja, also kann man sich das vorstellen? Ja? Ich habe keine Ahnung, wie so der Stab von einem Mixer.
Ja, genau, so ist es. Sehr gut. Genau. Und das ist irgendwie schon etwas Seltsames, weil woher kommt dieses Drehmoment, wo kommt diese Bewegungsrichtung her? Ja? Also dass sich Masse aufeinander zubewegt, Gravitation, ganz klar, ja. Und dass sich es auch in einer Art, sagen wir jetzt mal, Spiralbewegung irgendwie befindet, die Masse, das kann man sich auch noch vorstellen. Aber dass diese Filamente selber rotieren sollen, das ist eigentlich eher ein bisschen unintuitiv.
Ja? Wo kommt, also erstens habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, wie hat man das gemessen? Und zweitens, wo kommt dieser Drehimpuls her?
Tja, die zweite Frage, die hatte auch Max, der genau diese Frage gestellt hat, wo kommt der Drehimpuls her?
Der Erstautor von der Studie oder wer ist jetzt Max?
Und einer unserer Hörer, der uns ein E-Mail geschickt hat mit der Frage, wenn sich das alles so dreht und so weiter. Aber die gleiche Frage stellen sich natürlich auch die Studienautoren, sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht, wo dieser Drehimpuls herkommt. Es ist wieder mal noch so, dass wir uns in dem Stadium befinden, wo wir die Evidenz erst noch erhärten müssen und wo wir erst quasi mal dran glauben müssen, dass es wirklich so ist. Nicht dran glauben müssen, sondern es noch genauer untermauern sollten, dass es wirklich so ist. Also, wie haben Sie das gemacht? Es ist ein statistisches Resultat. Sie haben nicht jetzt ein Filament hergenommen, sich die Galaxien und Galaxienhaufen und all die Masse, die sich da drinnen befindet, genau angeschaut, ihre Bewegungen ganz genau gemessen und gesehen, oh, das dreht sich ja. Nein, sondern Sie haben jede Menge Filamente sich angeschaut und wenn man sich das jetzt so als als Schnur oder wie auch immer, ja, vorstellt, kann man das mit einem Rechteck, mit einem sehr länglichen Rechteck approximieren.
Okay, ja.
Dann haben sie einfach dieses Rechteck in zwei Zonen unterteilt. Das heißt, das Filament selber ist die Mittellinie, die dieses längliche Rechteck in noch zwei noch länglichere Rechtecke unterteilt. Ne?
Ja, kann ich folgen, ja.
Sehr gut. Also Zone A und Zone B. Und dann haben sie sich einfach den Unterschied, den durchschnittlichen Unterschied der Galaxien, der Rotverschiebung der Galaxien in Zone A und Zone B angeschaut.
Also ja? Der durchschnittliche Unterschied
zwischen den Rotverschiebungen, also den Geschwindigkeiten quasi,
der Unterschied dieser Galaxien. Zu was? Also sie haben eine Galaxie
zueinander.
Also sie haben quasi die von allen Galaxien in diesem Rechteck die Rotverschiebungen gemessen.
Genau.
Und dann
die kennt man ja auch schon, weil das gibt es riesige Surveys, die Galaxienrotverschiebungen gemessen haben und so weiter.
Dann hat man sich also die Rotverschiebungen von allen Galaxien, die in diesem Kastel liegen, aus den Katalogen geholt. Und dann hat man die Rotverschiebung jeder Galaxie mit der Rotverschiebung jeder anderen Galaxie verglichen, den Unterschied berechnet und dann die in der einen Hälfte des Dings genommen, die in der anderen Hälfte des Kastels genommen und jeweils den Mittelwert berechnet.
Man hat sich für jedes Filament die Galaxien in der Zone A, also im sagen wir jetzt mal in der oberen Hälfte des Rechtecks und Galaxien in der Zone B, also untere Hälfte dieses länglichen Rechtecks, angeschaut und den Unterschied in der Rotverschiebung zwischen diesen beiden Zonen.
Also zuerst die eine Hälfte gemittelt, dann die andere Hälfte gemittelt und dann den Unterschied davon genommen. Okay, so rum.
Genau. Und es ist also quasi, es ist ein Stacking. Ne? Also man hat das alles, man hat das alles quasi aufaddiert und Mittelwerte bestimmt. Ja? Mhm. Also es sind schon einzelne Messwerte da hineingeflossen, aber es ist kein Einzelresultat. Und sie haben dann auch noch die zufällige Bewegung dieser Galaxien damit verglichen. Also sie haben sich angeschaut, wie stark ist dieser Rotverschiebungsunterschied zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte, wie stark ist der ausgeprägt relativ zur Random Motion, zur quasi Kreuz- und Querbewegung der Galaxien in diesem Filament, um überhaupt zu schauen, ob das ist das überhaupt eine statistisch signifikante Rotation. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass sich jetzt idealerweise alle Galaxien in Zone A von uns wegbewegen und alle Galaxien in Zone B auf uns zubewegen, weil das Ding rotiert.
Halt, ich zeige gerade auf und will was wissen.
Hast du deine Hand gehoben?
Ja. Klar, wenn was rotiert, bewegt sich die eine Hälfte des rotierenden Objekts aus unserer Sicht auf uns zu, die andere von uns weg. Das ist klar. Ja. Aber wir haben es hier mit dem Universum zu tun und das Universum expandiert. Das heißt, es bewegt sich einmal alles, also alle Galaxien da hinten bewegen sich von uns weg.
Ja.
Auch die, die auf uns zukommen, aufgrund einer etwaigen Rotation, bewegen sich ja nicht schneller auf uns zu, als sie sich von uns weg bewegen durch die Expansion. Das heißt, du müsstest mal bei allen eine Netto-Bewegung von uns wegmessen.
Ja, natürlich.
Ja, okay.
Aber es geht ja auch um den Unterschied.
Ja.
Also wenn sich die einen mit irgendwie, keine Ahnung, 1000 Kilometern pro Sekunde von uns wegbewegen und die anderen mit 1100 Kilometer von uns wegbewegen, dann hat man 100 Kilometer pro Sekunde Rotationsgeschwindigkeit quasi. Ne?
Ja, ich kann mir nur mal klarstellen, dass ich wirklich nicht, also ich keine Hürde übersehe beim drüber nachdenken. Ja. Also, gut.
Genau, also man hat sich diese Filamente quasi von der Seite her angeschaut und eben die Geschwindigkeiten oder Rotverschiebungen, ist ja quasi das Gleiche, in der oberen Hälfte minus die in der unteren Hälfte und dann geschaut, ob man da Anzeichen für eine Rotationsbewegung findet, eben im Vergleich zu einer Art zufälligen Bewegung, die Galaxien haben. Und es ist jetzt so, dass sie sagen, sie haben zwei Sachen gefunden. Und zwar erstens, je mehr Galaxien sich in dem Filament befinden, also je mehr Masse dieses Filament hat, desto größer ist die Signifikanz des Unterschiedes. Ja? Also nicht unbedingt, desto größer der Unterschied in der Bewegung von Zone A und Zone B. Also nicht jetzt, je mehr Masse, desto mehr rotieren sie, sondern je mehr Galaxien da sind, desto größer ist die Signifikanz. Und da denke ich mir, naja, eh klar, oder? Je mehr Galaxien man hat, desto sicherer kann man etwas überhaupt aussagen über die Bewegung dieser Strukturen. Ja. Und dann das zweite Ding, was sie noch sagen, ist, je kälter, unter Anführungszeichen, das Filament, desto ebenso größer ist die Signifikanz dieser Rotation. Und kälter bedeutet hier dynamisch kälter. Ja? Also je wichtiger der Rotverschiebungsunterschied, je wichtiger diese Rotationsbewegung ist im Vergleich zur zufälligen Bewegung der Galaxien, desto größer ist die Signifikanz der Rotationsbewegung. Wo ich mir schon wieder denke, naja, eh. Per Definition so ein bisschen. Also
Ich vermute, ich habe es verstanden. Ich denke für später noch mal in Ruhe drüber nach, aber ich glaube, ich kann so weit noch folgen, ja?
Ja, also Sie haben quasi die statistische Signifikanz Ihrer eigenen Methode da jetzt irgendwie bestätigt. Es ist auch so, dass Sie bei weitem nicht für alle Filamente, also für die große Mehrheit der Filamente, die Sie untersucht haben, keine statistisch signifikante Rotation gefunden haben. Für ein paar allerdings schon. Also es ist eine Art Evidenz da, ja, aber es ist doch alles noch ein bisschen, ne? Man muss dazu fairerweise auch sagen, der Titel der Arbeit lautet auch Possible Observational Evidence for Cosmic Filament Spin. Ja, also es ist ein möglicher Hinweis dafür, dass es so sein könnte, ja.
Okay, also und ich überlege gerade, was uns das jetzt sagt, dass das so sein könnte. Also es sagt uns eigentlich nur, dass es so sein könnte. Kann man doch irgendwas anderes ableiten draus, nämlich Erkenntnis? Also wenn das so wäre, sagt uns das irgendwas, was wir noch nicht wussten, keine Ahnung, über die Verteilung von Galaxien, über die Entstehung von Galaxienhaufen oder?
Es ist eher etwas, wo du vorher gesagt hast, dass in den Simulationen die Leute versuchen, die Anfangsbedingungen quasi zu finden, die dazu führen, dass man dann das reproduzieren kann, was wir heute sehen. Ja? Und wenn das so ist, dass diese Filamente sich quasi so um sich selber spiralartig quasi drehen, dann ist das natürlich etwas, was die Simulationen auch hervorrufen müssen oder verursachen müssen. Ja? Das heißt, es ist eine Art Rahmenbedingung, die dann noch hinzukommt zu unserem Verständnis von den großräumigen Strukturen im Universum.
Da, ja, ich bin immer noch, ich überlege gerade, was, ich meine, es gibt ja, wenn wir jetzt wieder hier ein bisschen, ich glaube, ich bin schon wirklich im Sommermodus mit meinem Hirn und habe nicht mit so harter Wissenschaft gerechnet.
Warum interessiert uns das überhaupt?
Nein. Ja, das war jetzt hier so irgendwie unterschiedliche Durchschnitte in Kästchen, das war mir ein Statist, es gibt die schöne Theorie von Kurt Gödel, der, ja, am Ende, also ich verlinke eine Biografie von Kurt Gödel, die mache ich jetzt nicht alle, einer der bedeutendsten Mathematiker, hat herausgefunden, dass die Mathematik prinzipiell ein Problem hat, weil sie unvollständig sein muss. Also man kann in der Mathematik nicht alle Aussagen, die wahr sind, auch als wahr beweisen, vereinfacht gesagt. Also hat die Leute damals vor knapp 100 Jahren, als er es herausgefunden hat, ziemlich fertig gemacht und ist immer noch sehr, sehr erstaunlich. Und Gödel selbst war ein sehr, sehr stranger Mensch, ist auch leicht verrückt geworden, also er ist am Ende verhungert, aus Angst vergiftet zu werden.
Wirklich?
Ja, der war wirklich geistig krank am Ende seines Lebens. Ja. Als er eingebürgert worden ist in den USA, weil er als Jude emigriert ist vor dem Zweiten Weltkrieg, ist dann eingebürgert worden und hat dann irgendwie beim Einbürgerungstest probiert, dem Beamten zu erklären, dass die amerikanische Verfassung logisch nicht vollständig ist und den Punkt beinhaltet, wo man quasi auf demokratischen Weg aus den USA eine Diktatur machen kann. Also eines der Dinge, mit denen er sich beschäftigt, Albert Einstein soll gesagt haben, er ist nur deswegen noch am Institute for Advanced Studies in Princeton, damit er jeden Tag in der Früh mit Gödel ins Büro gehen kann und mit ihm plaudern kann, weil er so gescheit ist. Also der war schon irre Mensch. Das ist gerade, die lag gestern in meinem Briefkasten, eine neue Biografie von Kurt Gödel. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich werde sie verlinken. Also der war ein sehr, sehr interessanter Mensch und der hat sich auch mit Zeitreisen beschäftigt, ja. Und hat festgestellt, dass es prinzipiell möglich ist, Zeitreisen zu machen. Also dass es quasi, du kannst ja quasi hier auf der Erde, kannst du ja im Prinzip beliebig lang geradeaus gehen und kommst am Ausgangspunkt wieder an. Das ist ja kein Problem. Du musst halt nur, du musst zwischendurch schwimmen, vermutlich, aber rein prinzipiell auf der Oberfläche der Kugel kannst du einmal rund, kannst immer geradeaus gehen und kommst mit einem Ausgangspunkt an. Da gibt es quasi geschlossene Kurven. Und wenn das Universum, kann man sich auch vorstellen, wir wissen nicht, welche Form das Universum hat, aber theoretisch könnte es auch sein, dass es quasi im Universum, wenn du halt wirklich, wirklich lange in eine Richtung fliegst und wieder ankommst, wo du mal schon warst, wenn das Universum quasi auch abgeschlossen ist in einer höheren Dimension. Und das, was Gödel sich ausgedacht hat oder entdeckt hat, ist, dass es auch geschlossene, zeitartige Kurven gibt. Ja? Das heißt, es gibt einen Weg im Universum, dem du folgen kannst. Du kannst quasi einfach immer in eine Richtung fliegen und kommst am Ausgangspunkt an in einer anderen Zeit. Also du kommst quasi in der Vergangenheit wieder an. Mhm. Das funktioniert aber nur in einem Universum, also da gibt es auch, ich verlinke eine Sternengeschichte, die ich gemacht habe dazu. Also das funktioniert nicht in unserem Universum, sondern in einem Universum, das ein paar andere Eigenschaften aufweisen muss. Und eine der Eigenschaften ist, dass das Universum als Ganzes rotieren muss.
Okay.
Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die immer wieder mal so ein bisschen am Rande erforscht wird, ob das Universum als Ganzes rotiert. Ich meine, das ist natürlich schwer rauszufinden, weil wie soll man das? Voll. Aber es gab immer Arbeiten, wir haben auch schon drüber geredet, glaube ich mal, wo wir diskutiert haben, wie die Spiralgalaxien sich drehen und wo ich irgendwie gesagt habe, aber ich frage mich, ob das auch rotierende Filamente, ob die auch irgendwas mit dem Themenkomplex zu tun haben können oder nicht.
Naja, also es geht hier wirklich um die Fäden des Netzwerks, die um sich selber sich drehen. Ne? Also das ist nochmal was anderes.
Aber, ne?
irgendwo muss dieser Drehimpuls ja herkommen.
Genau, das ist die Frage, ob quasi das Universum, wenn das Universum als Ganzes rotieren sollte, ob das den Filamenten den Drehimpuls aufprägen könnte.
Ja,
also hängen die Filamente alle irgendwo noch da, wo der Urknall war, fest und jetzt rotiert es der Roboter, die wickelt sich so langsam irgendwie rum und dann landen wir irgendwie in der Zukunft. Da gibt es keine Big Rip oder Big Crunch, sondern also so ein Big Verwortagel.
Verwortagel, das ist ein gefährliches Halbwissen verbreitet.
Ja, wir sind schon lang vom
Mikrofon. Es ist eher so, dass die Studienautoren gehen auch nur ganz kurz darauf ein, weil sie selber natürlich auch keine Ahnung haben. Es scheint so zu sein, dass sich diese Rotation erst im Laufe der Zeit irgendwie bildet. Ja, also ich weiß nicht, wie sehr es da jetzt wirklich auch Beobachtungsevidenz wieder dafür gibt, aber es ist anscheinend eher so, dass es auch etwas, oder zumindest könnte es auch so sein, ja, dass diese Rotation etwas ist, das sich im Lauf der Zeit durch die Interaktion zwischen den Masseansammlungen erst entwickelt. Ja. Also es muss nicht unbedingt etwas sein, was von Anfang an da war und sich dann dementsprechend auswirkt.
Ja, dann hoffen wir
auch. Aber wir wissen es nicht. Eins der vielen, vielen, vielen Dinge über das Universum, die wir noch nicht wissen.
Ja. Ja, wir werden es heute nicht mehr rausfinden, nehme ich an. Ich auf jeden Fall nicht. Gibt's Fragen?
Ich habe eine Frage, die zu deiner leichten Verwirrung und deinem Gemütszustand im Moment vielleicht passt. Und zwar kommt diese Frage von Ali und der sagt: Ich habe mal gehört, dass in Chile in einem sehr hochstehenden Teleskopkomplex größere Knöpfe verbaut sind und einfache Bedienelemente, da man in der Höhe wohl durch den geringeren Sauerstoffanteil unkonzentrierter oder ungenauer ist. Tja, so geht es uns im Moment auch gerade. Das hat zwar nichts mit Höhe zu tun, aber mit Hitze.
Eine coole Frage, ich war ja noch nie beobachten, also schon, aber das Teleskop, wo ich beobachten war, das stand irgendwie hier im Großschwabhausen im Wald auf, weiß ich nicht, 400 Meter Höhe, gleich neben Jena, da war nicht so viel los, aber du warst da schon umgekehrt. Also
Großschwabhausen, das ist ein cooler Name.
Gibt es Deppenknöpfe in Chile?
Deppenknöpfe. Naja, genau. Ali fragt sich dann auch noch, stimmt das? Ist das eine urbane Legende? Und wird heute noch überhaupt an Knöpfen gedrückt? Oder ist das nicht eh alles online? Ja, es gibt nicht wirklich Knöpfe. Also zumindest am VLT in Chile und an anderen modernen Teleskopen sind es keine in das Teleskop eingebauten Knöpfe mehr, die man drückt. Schade, weil ich finde, das schaut immer irgendwie sehr cool aus. Bei den älteren Teleskopen gibt es noch diese riesigen Bedienpulte, die tatsächlich irgendwelche Hebel und sich drehenden Zeiger und Anzeigen haben.
Ja, das ist wegen Großschwabhausen.
Sehr hübsch. Da gab es auch. Genau. Ja, aber in Chile leider nicht mehr. Es ist natürlich alles am Bildschirm, am Computerbildschirm. Aber was stimmt, ist, dass die Buttons da wahrscheinlich wirklich größer sind. Also ich kenne es auch von Hawaii, wo ich mal eine Woche verbringen durfte auf dem Mauna Kea. Und da ist ein großer roter Knopf, auf dem Execute draufsteht. Ja?
Also Gottes Willen, es ist gefährlich.
Exekutieren. Und also man bereitet die Beobachtungen vor, oder die Beobachtungen sind vorbereitet. Das ist alles fix und fertig. Du musst eigentlich nicht mehr wirklich viel machen, außer nochmal kurz drüber schauen und checken, passt eh alles. Und nochmal die Wetterbedingungen und keine Ahnung was, nochmal kurz einfach überprüfen. Aber im Grunde ist es alles komplett vollautomatisch und du hast halt nur so die mehr oder weniger die Endverantwortung, dass eh alles passt. Und das ist wirklich so, dass der geringe Sauerstoffgehalt der Luft durch den geringen Druck, ne, dass der tatsächlich die Konzentration wirklich beeinträchtigt. Also die erste Nacht, wie ich da oben war, ich habe mir echt gedacht, Wahnsinn, die Einleitung des Telescope Operators, ja, das sind all die Bildschirme, da siehst du das, da siehst du das, da siehst du das. Ich war nach 5 Minuten vollkommen außer Gefecht gesetzt und dachte, was? Irgendwie überhaupt nicht folgen können. Und das war, ja, genau. Und es ist auch so, dass die Sensitivität der Augen sehr darunter leidet. Ja, ich bin dann irgendwann mal rausgegangen, habe mir eine Pause gegönnt und habe mir gedacht, ich schaue mir einfach mal den Sternenhimmel an. Und ich habe kaum Sterne gesehen. Voll enttäuschend. Aber es ist halt wirklich so, dass das eins der ersten Dinge ist, dass die Augen oder die Sensitivität der Netzhaut halt auf eine hohe Sauerstoffversorgung angewiesen ist. Und du siehst dann halt einfach weniger. Ja, ist alles sehr interessant. Ja. Aber ja, es gibt keine großen Knöpfe, aber dafür vereinfachte Bedienelemente, sagen wir es mal so.
Ja, gut zu wissen. Ja, wer sich auch keine Konzentrationsschwächen leisten kann, ist Evi, weil die lernt gerade für eine hinterhältige Prüfung. Und damit habe ich darüber, ich kann nicht mehr reden, ich bin überhaupt nicht mehr fähig heute. Ja.
komplett im Eimer.
Also jetzt kommt die Rubrik Neues aus der Sternwarte, ja, wo ich mit Evi immer über das Studium der Astronomie spreche, um Leute zu motivieren, animieren, zu helfen, die vielleicht auch gerade studieren wollen und Fragen dazu haben und wissen wollen, wie das abläuft und überlegen, das zu starten, das Studium. Und jetzt in der aktuellen Rubrik haben wir über ein Thema gesprochen, das einem früher oder später beim Studium begegnen muss, nämlich Prüfungen. Und Evi lernt gerade und schon seit längerem für die theoretische Physik 1. Ja, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Vorlesung, die man aber absolvieren muss. Die ist Pflicht für Physik, Physik habe ich schon gesagt, für Astronomie, für Meteorologie, für alle Naturwissenschaften. Also man muss, es ist Mechanik, da geht es um so wirklich schöne Sachen. Also Lagrange-Formalismus, Hamilton-Formalismus, also eigentlich das, was mein Arbeitsgebiet war, Himmelsmechanik. Ja, also eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber durchaus mathematisch anspruchsvoll und viel zu lernen. Und wie das so ist mit Lernen, vor allem, wenn man schon länger aus der Schule raus ist und so ein Studium nur wie die Evi quasi neben der Berufstätigkeit absolviert, darüber haben wir gesprochen und das hören wir jetzt kurz an. Ich sitze wieder hier mit Evi und wir reden über das Astronomiestudium und wenn ihr das jetzt hier hört, dann ist zwischen dem Zeitpunkt der Aufnahme und eurem Anhören schon sehr viel Zeit vergangen, denn während ich jetzt hier mit Evi sitze, hat sie eine Prüfung noch vor sich, eine große, und wenn ihr das hört, dann ist die Prüfung schon geschrieben. Aber wir nehmen das als Anlass, um über Prüfungen zu reden, also hallo Evi.
Hallo.
Wie läuft's mit dem Lernen?
Ja, ich freue mich schon, wenn es vorbei ist. Das sind so immer die Phasen des Studiums, ja, die mir so gar nicht gefallen. Ja. Gegen Ende des Semesters.
Ja, also ich glaube, irgendwie Lernen ist jetzt niemand, der sagt, yay, ich kann wieder für eine Prüfung lernen. Also das sagt man sich wahrscheinlich selten. Aber ist es wirklich so? Also auch das ist wieder vermutlich ein Unterschied zwischen früher und heute. Also ich kann mich erinnern, ich konnte mir bis auf 1-2 Ausnahmen meine Prüfungen alle immer sehr gut individuell einteilen. Also ich habe nie dieses so Prüfungsstress am Semesterende hatte ich nie. Also ich habe immer am Semesterende eine Prüfung gemacht, aber ich habe immer eine Prüfung gemacht und dann halt irgendwann später die nächste und dann die nächste. Also ich habe das immer schön staffeln können, weil ich mir die Termine immer alle individuell mit den Leuten organisieren konnte. Das geht jetzt nicht mehr, oder?
Wer sind die Leute, mit denen du die Termine organisierst? Ja, das muss ich jetzt wissen.
Die Leute. Ja, nein, halt einfach die Leute, die Prüfung machen, die Professorinnen und Professoren, mit denen ich da zu tun hatte. Da ging ich ins Büro und habe gesagt, ja, ich möchte die Prüfung machen zu dieser Vorlesung, zu jeder Vorlesung. Wann ging es denn? Und dann haben wir jetzt einen Termin ausgemacht.
Wann hast du studiert? Nein, das geht nicht. Also ich glaube nicht, dass das, also man, die Prüfung, die ich jetzt mache, das ist theoretische Physik. Und ja, da sind 400 Studierende angemeldet. Ja, also jetzt nicht zu der Prüfung, aber zu der Vorlesung. Und wenn da nur 100 von denen, die jetzt beim ersten Antritt also um Antreten beim Professor da reinlaufen, glaube ich, wird schon nicht möglich sein, das zu organisieren.
Wo kommen die ganzen Leute her? Ich kann mich erinnern, bei uns war ein kleiner Hörsaal, das waren vielleicht irgendwie theoretische Physik 1, da saßen 50 Leute drin, wenn es hochkommt.
Nein. Wesentlich mehr, ja.
Was machen die alle? Die
Zeiten sind Physikstudenten, Meteorologie ist ja alles zusammen.
Ja, aber die gab es ja bei uns auch. Es ist ja nicht so, dass die Meteorologie erst vor 5 Jahren erfunden worden ist. Also die gab es ja auch, wie ich studiert habe.
Weiß ich nicht.
Das treiben die alle auf der Uni.
Geburten Jahrgänge.
Ja, also gut, 400 Leute, okay. Aber das sind noch alle schriftliche Prüfungen, die du machen musst.
Genau, ja, das ist eine schriftliche Prüfung.
Ja, also, ich meine, vielleicht ist es ja auch besser, wenn es quasi irgendwie schriftliche Prüfungen gibt oder sowas, vielleicht hat man dann auch irgendwie bessere Struktur beim Lernen. Wir haben halt im Prinzip die mündlichen Prüfungen, ja, das halt, hing halt immer davon ab, von der Tagesform, sowohl von mir als auch von dem, der mich geprüft hat, wie es gerade abgelaufen ist. Manche sind reingegangen, waren nach 2 Minuten wieder draußen. Ich kann mich erinnern, bei der T1-Prüfung bin ich eine Stunde drin gesessen und habe im Wesentlichen einmal das komplette Skript vor den Augen des Professors abgeschrieben. Das war so die Prüfung, weil er irgendwie alles wissen wollte. Also er wollte einfach alles wissen, was wir gemacht haben, und ich habe ihm alles aufgeschrieben. Aber wenn du eine standardisierte schriftliche Prüfung hast, dann ist zumindest die Ausgangslage gleich. Aber das ist ja eigentlich nicht relevant jetzt, wie ich damals Prüfungen gemacht habe, sondern was ich eigentlich jetzt wissen will, ist, wie organisiert sich das Lernen für eine Prüfung? Einerseits, wenn man vielleicht schon länger nicht mehr für eine Prüfung an der Uni gelernt hat, wenn man erst später wieder ins Studium eingestiegen ist, und wie kriegt man das in Einklang, wenn man das quasi berufstätig noch nebenbei macht? Also was sind da deine Erfahrungen bei der Sache?
Ja, also das ist sicher die größte Herausforderung, also genau da, also diese Phase dann wirklich unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, ich habe es eh schon einmal erwähnt, das Schwierigste ist ja auch ein bisschen dieses Lernen wieder zu lernen, also sich dieses hinzusetzen und wirklich lange konzentriert, also eben zu lernen, ja, und sich mit einem Stoff auseinanderzusetzen. Da muss man auch erst wieder reinkommen, wenn man gerade schon ein bisschen länger im Berufsleben ist und weg von der Schule ist, also dass man es einfach nicht mehr gewohnt ist. Das ging aber dann eigentlich eh recht schnell bei mir. Und ja, und ansonsten muss man sich halt organisieren, und ich muss halt zum Beispiel viel früher schon anfangen zu lernen, als was es früher ist, eben weil ich weiß, ich muss arbeiten gehen. Ich habe auch noch andere Sachen. Also man hat ja dann schon eben ein Leben ja auch. Und ja, also man muss sich da einfach viel besser organisieren, ja. Und es ist halt, ja, am Ende des Semesters ist dann der Arbeitsaufwand am höchsten, also trotz aller Organisation. Und ja, und da muss man sich halt wirklich die Zeit einteilen und sich genau überlegen, wann mache ich was, wie mache ich das. Und ja, und sich dann dahinter klemmen. Ich meine, das Erstaunliche ist, dass egal wie alt ich werde, ich bin immer genauso nervös von der Prüfung wie vor 20 Jahren. Das dürfte wohl eine Typsache sein. Also obwohl ich mir denke, ich könnte jetzt eigentlich schon total, ja, cool und tiefenentspannt zur Prüfung gehen, weil bei mir, also es hängt jetzt nichts davon ab oder sowas. Ich mache das ja mehr oder weniger zu meinem Vergnügen. Ja, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich noch genauso nervös bin wie früher. Also.
Ja, natürlich, klar, das kann ich mir auch vorstellen, dass man irgendwie da ein bisschen Bauch angespannt, wie ich Prüfungen gemacht habe. Bei mir war es halt, ja, das war tatsächlich meine Ausbildung, mit der ich mein Geld verdienen wollte. Also insofern war da ein bisschen mehr dahinter.
Ja, eben, und der Druck, der fällt ja bei mir jetzt schon weg. Ja. Also das ist ja eben, ich habe einen Beruf, ich habe einen Job. Also deswegen eigentlich fällt dieser Druck weg, und ich könnte eigentlich viel entspannter an die Sache rangehen. Passiert aber irgendwie nicht. Ja.
Würdest du dir helfen, wenn ich dir Druck mache? Ich meine, das kann ich auch.
Ich kann nicht.
Vielleicht, wenn es dir hilft, kann ich mir gerne was ausdenken.
Danke, aber. Ja. Naja, was noch dazu kommt, ist, dass also bei mir auch in der Vergangenheit sehr viele Urlaubstage tatsächlich für die Prüfungen auch draufgegangen sind. Also dass ich mir dann oft eben ja, ein paar Tage davor oder eine Woche davor Urlaub auch genommen habe, damit ich wirklich auch Zeit zum Lernen habe und dass ich mich darauf konzentrieren kann. Also das ist halt auch so ein Opfer, vielleicht das unter Anführungszeichen, dass man halt dann bringen muss. Ja. Also dass da eben so Sachen, wo dann andere wegfahren, auf Urlaub fahren, ja, sitze ich daheim und lerne.
Ja, gut, das ist dann vielleicht wirklich was man sich womit rechnen muss, wenn man plant, später ins Astronomiestudium einzusteigen, genau. Dass man dann, ja, ein paar Opfer wird man bringen müssen, der Urlaub gehört dazu, aber vielleicht nochmal die gute Nachricht zum Ende, ja, man hat dann schon wesentlich mehr Erfahrung im Schummeln, als man früher hatte, als man noch jung war.
Die Nerven zum Schummeln habe ich erst recht nicht.
Gut, ja, na, dann sollst du nicht schummeln.
Abgesehen davon, die Sachen, die ich mir, also das war noch in der Schule, die Sachen, die ich mir auf den Schummelzettel raufgeschrieben habe, das waren dann genau die Sachen, die ich dann gekonnt habe und genau nicht gebraucht habe, weil ich sie gewusst habe.
Na schau, also ja, genau, wir sind ja beide alt, wer weiß, was heutzutage
für... Wir sind nicht alt.
Ja, verglichen mit den Leuten, die mit 18-Jährigen sind wir alt, ja. Und wer weiß, was die halt schon für elektronische Möglichkeiten des Schummels haben, die zu unserer Zeit nicht existieren.
Ja, das darfst du ja alles nicht haben, du sitzt genau mit Bleistift und Papier dort und darfst dir nichts bei dir haben, außer eine Trinkflasche.
Ach, kommt drauf an. Also, keine Ahnung, ich habe damals auch 2006 an der Uni Jena bei den Prüfungen, wo ich verantwortlich war, die abzunehmen, habe ich den Leuten gesagt, sollen irgendwie Laptop oder sowas können zurückverwenden, wenn sie wollen. Aber
bevor es hättest du in einer ganz anderen Welt studiert als ich.
Ja, vielleicht habe ich das ja auch. Ja, wir haben, wenn ihr Erfahrungen habt, gute, schlechte mit Prüfungen oder Schummeln, dann teilt uns das mit. Wenn ihr Fragen habt zu Prüfungen, dann teilt uns das auch mit. Bis dann.
Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.
Schummeln lohnt sich nicht auf der Uni, weil dann weiß man es nicht und das fehlt einem irgendwann dann. Obwohl, man muss nicht alles wissen, was man geprüft wird. Das stimmt auch wieder. Hast du geschummelt auf der Uni?
Nie, nie.
Echt?
Nein, natürlich. Ja, oh ja.
Echt?
Naja. Also, na, es ist ein, also weniger als vielleicht erwartet wird, weil bei vielen Prüfungen kann man ja auch irgendwie Materialien verwenden sogar, ja. Also das Sinnvollste an vielen Prüfungen ist ja, sich vorher den Schummelzettel zusammenschreiben.
Stimmt,
das hat
ich dir auch gesagt.
Weil dann weiß man genau das, was auf dem Schummelzettel draufsteht. Dann braucht man ihn nicht mehr. Also genau. Ja, das ist eigentlich die Vorbereitung, die ins Schummeln geht, ist ja eigentlich schon Lernen. Insofern finde ich, ist das Schummeln ein bisschen, hat einen schlechten Ruf und ist ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja, das Problem ist ja, ich meine, das ist ja, wie hat die Eva vorhin gesagt, dass die Prüfungen heutzutage ja fast alle schriftlich sind. Zu meiner Zeit und zu deiner Zeit ja auch, waren ja, also wie alle Prüfungen mündlich. Ja? Also bis auf ein paar Einführungsvorlesungen und Einführungsmathevorlesungen haben wir ja nichts Schriftliches gehabt. Ja, und mündlich schummeln ist halt, da muss man sich schon sehr anstrengend und kreativ werden. Da kann man sich mit Rhetorik vielleicht ab und zu mal rausreden oder irgendwie ein bisschen rumwinden, aber wenn du nichts schriftlich hast, ich glaube, ich habe beim Übungstest zur Einführung in die Astronomie habe ich geschummelt. Das war diese komische, ganze sphärische Astronomie, also die ich damals, heute kann ich die, aber damals habe ich die voll nicht gecheckt. Ja, also irgendwie so, wenn der, hier, du bist in Wien auf der geografischen Breite so und so und der Mond am Sonntag, wie hoch steht der, da musst du wieder irgendwie die ganzen,
war ich immer sehr gut in solchen Sachen.
Ja, du bist jetzt auch Planetariumsdirektorin. Das ist ja nur sphärische Astronomie da. Ich habe das halt dann drauf geschafft, wie ich selbst in Jena die Einführungsübungen abhalten musste und genau diese Fragen stellen musste den Leuten. Da musste ich dann irgendwie selbst erstmal das lernen.
Hast dich gerecht.
Ja. Aber das liegt daran, dass ich kein visueller Mensch bin. Ich bin wahnsinnig schlecht darin, also auch Geometrie in der Mathematik, also sowas mir vorstellen, fällt mir wahnsinnig schwer. Wenn ich eine Gleichung habe, kann ich wunderbar rechnen damit. Aber wenn ich irgendein geometrisches Problem lösen soll, muss ich mich wirklich
hart konzentrieren. Ja, aber ich glaube, das ist vielleicht aber sogar dann hilfreich, weil bei mir ist es oft so, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich bin extrem visuell und stelle mir, also geometrische Erklärungen funktionieren wunderbar bei mir. Aber ich versuche mir das dann halt auch alles immer vorzustellen und dann irgendwann kommt man an die Grenzen, weil gewisse Dinge kann man sich dann halt einfach nicht mehr vorstellen. Also ist gar nicht so gut, wenn man sich dieses visuelle Verständnis so angewöhnt.
Ne? Das kommt davon oft. Es kann ja, wenn du halt gerade auf dem Arbeitsgebiet mit der Geometrie arbeitest und irgendwas visualisieren musst, also
dann ist es praktisch.
Oder zum Beispiel, es gibt auch solche Sachen wie, das will jetzt auch zu weit führen, also Penrose-Diagramme, das sind irgendwie auch Visualisierungen von Raumzeit und von schwarzen Löchern. Habe nie verstanden, wie das Zeug funktioniert, aber die Leute, die sich wirklich auskennen damit, also es gibt irgendwie so Zitate von Stephen Hawking oder eben von Roger Penrose, der die Dinge erfunden hat, ja, die können nicht über schwarze Löcher nachdenken, ohne diese Diagramme im Kopf zu haben, weil man nur da die Dinge sehen kann, die man eigentlich sonst nur mathematisch ausdrücken kann. Also anscheinend gibt es doch so Visualisierungen, die sinnvoll sind. Aber wie gesagt, wenn ich eine mathematische Gleichung, bei der weiß ich, woran ich bin, da komme ich klar. Aber irgendwas grafisch, da bin ich wirklich...
Aber darum ist es ja auch so wichtig, dass unterschiedliche Methoden und Materialien verwendet werden, weil Menschen sehr unterschiedliche Verständnisarten haben.
Wäre wünschenswert, wenn das überall so wäre, aber oft ist es auch nicht so. Aber das ist tatsächlich die letzte Folge, die wir jetzt voraufzeichnen für den Sommer. Auch hier, wie gesagt, seit vor einer Stunde, wie wir die letzte Folge aufgenommen haben, haben wir immer noch keine neuen Informationen über weitere Spenderinnen und Spender. Also fällt auch hier der namentliche Dank aus. Ihr habt uns mit Sicherheit was gespendet in der Zeit bis Mitte August, wo ihr das jetzt hört. Aber nennen und namentlich bedanken können wir uns erst dann in der nächsten Folge, wenn wir dann wieder zeitnah aufzeichnen. Bis dahin bedanken wir uns einfach so bei euch. Wir wünschen euch, dass ihr auch einen schönen Sommer habt, ja, wenn der Asteroid
oder hattet,
wenn der Asteroid doch noch gekommen ist, der dann vielleicht irgendwie
dann jetzt entdeckt wird. Ja, also, ich bin schon so gespannt, was passiert sein wird.
Ja, jede Menge. Wir sprechen
ja, bestimmt.
Ja, wir sprechen jetzt aus der Vergangenheit. Ja, Kinder damals Juni 2021, das hätte es erleben müssen. Ja, passieren hier.
Jetzt Ignorance is bliss, they say. Ja.
Ja, also wir werden sehen und wie gesagt, bei der nächste Folge, der hört, werden wir beide frisch erholt aus dem Urlaub da sein.
Aufmerksam.
Voll mit neuen Geschichten, hart konzentriert. Ich werde mir alles vorstellen können und visualisieren können, was ihr euch denken könnt.
Und ich kann dann Gleichungen lösen, oder was?
Genau, ja. Nein, also wir hoffen, dass ihr dann auch einen schönen Sommer hattet und dabei seid. Haben wir noch was zu sagen?
Ja, ich glaube, das war's. Ja. Dann,
Jetzt gehen wir baden. Ja, das Freibad, ich sehe ja, hier sind wirklich hinterhältig. Ich sehe ja die ganzen Leute hier am Freibad, ins Freibad gehen. Ich höre den Bademeister hier rufen, weil das Freibad wirklich gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite quasi ist bei mir und muss hier im stickigen Kammerl sitzen und Podcast aufnehmen. Aber ja, ihr tut es gerne, weil wir die Astronomie lieben und unsere Hörerschaft.
Und euch, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Ihr seid die Besten. Bald hören wir uns wieder quasi live, mehr oder weniger, oder liver als jetzt. Und bis dahin, alles Liebe und Gute.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.